Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Gestern noch schienen sich die Türkei und der Westen wieder näher zu kommen. Heute blockiert die türkische Medienkontrolle die Deutsche Welle. Wie im Iran, in China oder Russland, sagt Deutsche Welle-Intendant Peter Limburg.
Leider befindet sich jetzt die türkische Regierung in dieser Gesellschaft von diesen Ländern, die unsere Angebote blockieren. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das vielleicht dem Image der Türkei nicht doch sehr schadet.
Was die Türkei zu solchen Zensurmaßnahmen antreibt, darüber sprechen wir gleich. Ein wichtiges Zeichen der Versöhnung gab es heute zwischen Vertretern Nigerias und der Bundesregierung, die eine Erklärung unterzeichnet haben zur Rückgabe der Benin-Bronzen. Auch darüber berichten wir. Und wir haben uns zwei Premieren angeschaut. Im Deutschen Theater Berlin gibt René Polisch, der ja ein paar Straßen weiter die Volksbühne leitet, ein Gastspiel. Und wir lassen uns auch nicht entgehen, wie Fernsehstar Richie Müller die Bad Hersfelder Festspiele eröffnet. Wer sich in der Türkei heute auf den Internetseiten der Deutschen Welle oder bei Voice of America informieren wollte, der schaute ins Nichts. Beide Medien sind in allen 32 Sendersprachen seit gestern am späten Abend blockiert, weil sie nicht der Aufforderung nachgekommen sind, sich bei der türkischen Medienkontrollbehörde lizenzieren zu lassen. Über die Hintergründe möchte ich mit Christian Mier sprechen. Er ist Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Guten Abend, Herr Mier.
Guten Abend.
Beide Sender, ich habe es schon gesagt, sind in der Türkei nicht zugänglich, angeblich, weil sie eben diese Lizenzierung durch die Medienbehörde abgelehnt haben. Warum wollen die Deutsche Welle und Voice of America das nicht?
Deutsche Welle und Voice America wollen das nicht, weil sie sich so letztlich einer Kontrolle auch ihrer Inhalte unterstellen würden. Und das wollen sie natürlich aus naheliegenden Gründen nicht. Das braucht es nicht. Und deswegen ist auch diese Sperrung vollkommen illegitim.
Das heißt, diese Lizenzierung öffnet so quasi so eine Art Zensur durch die Hintertür den Weg, oder was ist das?
Genau, das kann man eigentlich so sagen, denn was ja das jetzt das Neue ist an der Sperrung von Voice of America und Deutsche Welle, dass damit erstmals ausländische Medien ins Visier geraten und auf der Grundlage von diesen Lizenzen für ähnliche Online-Medien ja in der Vergangenheit schon türkische Medien jetzt auch machen müssen, direkte Inhalte kontrolliert wurden, ja. Und die Deutsche Welle soll und will sich aus guten Gründen dem nicht unterwerfen, denn die Deutsche Welle, muss man sagen, schließt ja eine Lücke, die sich in der Türkei aufgetan hat. Knapp 95% aller türkischen Medien gehören entweder direkt der Regierung oder sind regierungsnahen Unternehmern zugehörig. Und da schließt die Deutsche Welle gerade mit ihrem türkischen Angebot eine ganz, ganz wichtige Informationslücke.
Und die Türkei steht ja eben aus den Gründen, die Sie gerade nannten, auch schlecht da, wenn es um Presse- und Meinungsfreiheit geht. Sie steht da im internationalen Ranking von Reporter ohne Grenzen auf Platz 149 von 180. Ist das jetzt dann nochmal so eine neue Stufe?
Das ist eine neue Stufe, dass jetzt ausländische Medien auf diese Art ins Visier geraten, dass sie direkt blockiert werden. Und das wundert einen letztlich wahrscheinlich nicht so ganz, wenn man bedenkt, dass in knapp einem Jahr Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei stattfinden. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz klares Statement der Türkei, dass man eben auch die letzten Lücken, wenn man das so sagen kann, unabhängiger Informationsberichterstattung schließen möchte.
Aber jetzt ist ja gerade erst gestern ein diplomatischer Streit zwischen dem Westen und der Türkei beigelegt worden, nachdem der türkische Präsident Erdogan doch noch den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland akzeptiert hat. Wie ist das denn vor diesem Hintergrund, so eine Maßnahme überhaupt zu verstehen? Das ist ja offenbar kurz nach dem Treffen von Erdogan mit Joe Biden auf dem NATO-Gipfel entschieden worden.
Also ich glaube, das zunächst mal zeigt, dass in der Türkei man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass die Türkei auch nur irgendwie auf einem Weg der Rechtsstaatlichkeit und einer guten, mutmachenden demokratischen Entwicklung ist. Und letztlich ist das sogar, würde ich sagen, ein ganz starkes Zeichen, auch ins Innere, in die Türkei gerichtet, dass gerade zum Beispiel Voice of America ja mitgesperrt wurde, dass man sich sozusagen in diesem Denken des sozusagen, wer ist stärker, letztlich von den USA auch nicht sagen will, selbst wenn die Voice of America ja genauso wenig wie die Deutsche Welle irgendwie ein politisches Medium ist, sondern es ist auch ein Medium, das unabhängig berichtet, aber auf eine Art und Weise eben auch unabhängig über den Rückbau und Abbau der Demokratie berichtet, wie es halt der türkischen Regierung, dem türkischen Präsidenten nicht gefällt.
Jetzt ist das für die Deutsche Welle ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Auch in Russland wurde sie abgeschaltet und da haben die so ein Verfahren jetzt entwickelt für autokratische Staaten, wie man diese Art von Zensur umgehen kann. Wie funktioniert das?
Die Deutsche Welle ist auf dem Gebiet der Zensurumgehung sicherlich in Deutschland eines der innovativsten Medienunternehmen, weil sie mit ihren mehrsprachigen Angeboten in autoritären Regimen ja Angebote bieten. Man kann zum Beispiel die Webseiten spiegeln, alternative Links erzeugen. Man kann Zensurumgehungstools bekannt machen, mit denen man die Sperren umgehen kann. Und da die Deutsche Welle in den vergangenen Jahren viele Tools und Möglichkeiten entwickelt, Reporter ohne Grenzen unterstützt die Deutsche Welle dabei im Übrigen auch, denn wir haben selber auch ein eigenes Webseiten. Ein Spiegelungssystem, wo wir auch in Russland die russischen Angebote spiegeln. Das können wir in anderen Ländern eventuell auch in der Türkei machen.
Und erreicht man damit genauso viele Leute oder ist das zu kompliziert für jedermann?
Naja, wir können schon sagen, dass die Erfahrungen in Russland, in Myanmar und vielen anderen Ländern zeigen, dass die Reichweiten natürlich schon zurückgehen. Aber es ist nicht so, dass es, da kann ich jetzt für die Zahlen sprechen, über die Angebote, die Reporter ohne Grenzen macht und wo wir sagen. Aber das sind schon relevante Nutzungszahlen. Und das zeigt, dass es in all diesen autoritären Ländern am Ende eben auch liberale Öffentlichkeiten ja trotzdem gibt. Menschen, die ein Interesse an unabhängigen Informationen haben, wie sie die Deutsche Welle bietet.
Und das ist ja wichtig, deshalb hat die Deutsche Welle schon protestiert und sagt, sie will den Rechtsweg nutzen. Was heißt das? Was passiert da in so einem Fall?
Die Deutsche Welle will Einspruch einlegen vor einem türkischen Gericht und da muss man ganz ehrlich sagen, da ist ja alles drin, denn die türkische Justiz ist ja, muss man leider sagen, eine ja, sehr politisierte, leider oftmals Willkürjustiz. Im Moment scheint die Türkei starke Signale senden zu wollen, dass man kein Interesse an unabhängiger Information hat, aber die türkische Justiz in aller Willkür hat in den vergangenen Jahren ja vor allen Dingen eins immer bewiesen, dass aus der Willkür heraus auch manchmal überraschende Entscheidungen gefällt werden, die aber dann nicht auf einmal unabhängig sind, sondern nur dann zum Beispiel, weil der türkischen Regierung möglicherweise am Ende eine Sache nicht mehr so wichtig ist. Und deswegen ist in einem solchen Verfahren alles zu erwarten. Aber im Moment, glaube ich, kann man schon erwarten, dass mit Blick auf die Wahlen in einem Jahr die Repression in der Türkei eventuell weiter zunehmen wird.
Christian Mier, Geschäftsführer bei Reporter ohne Grenzen. Vielen Dank, Herr Mier, für dieses Gespräch.
Danke auch.
Die berühmten Benin-Bronzen kehren heim, das sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock heute Nachmittag in Berlin, gemeinsam mit Kulturstaatsministerin Claudia Roth und ihren nigerianischen Amtskollegen hat sie eine Absichtserklärung unterschrieben, die eine bedingungslose Rückgabe der kostbaren Kulturgüter vorsieht. Ein wichtiger Schritt, denn Nigeria fordert seit Jahrzehnten die Rückgabe der Bronzen, die Ende des 19. Jahrhunderts im Rahmen einer britischen Strafexpedition geraubt worden waren. Christine Watti berichtet vom heutigen Festakt.
Die Nachricht hatte zwar schon ein paar Tage auf dem Buckel, die Freude darüber schien im Rahmen des offiziellen Teils der Unterzeichnung der Absichtserklärung immer noch groß. Seit Beginn der Woche wurde die Einigung Deutschlands mit Nigeria über die Rückgabe der über 1000 Benin-Bronzen bereits vermeldet. Um sie umzusetzen, aber braucht es die Grundlage in Form der Absichtserklärung, die jetzt unterzeichnet ist. Der historische Moment wurde nicht nur von nigerianischer Musik, sondern auch von selbstreflektierenden Reden begleitet. Diese ließen keinen Zweifel daran, dass nach Jahrzehnten des Stillstands in Sachen Rückgabe von Raubkunst die Absicht oder besser der Wille dieser Erklärung ernst gemeint ist. Außenministerin Annalena Baerbock.
Das ist nicht nur ein Tag der Freude, sondern wir heilen damit auch eine Wunde. Nämlich wir stellen uns endlich, muss man sagen, unserer Kolonialgeschichte. Das ist keine Geste, sondern das ist ein Stück Gerechtigkeit. Denn diese Benin-Bronzen wurden unrechtmäßig genommen und vor allen Dingen wurden sie viel zu lange behalten und nicht zurückgegeben. Wir stellen uns damit unserer Kolonialgeschichte und sorgen für ein Stück Gerechtigkeit und vor allen Dingen wir sorgen für das kulturelle Erbe, die kulturelle Geschichte Afrikas.
Der gesamte Prozess von den unerfüllten Forderungen Nigerias vor Jahrzehnten über den Beginn der gemeinsamen Verhandlungen im vergangenen Jahr endet mit dieser Erklärung in einer Situation des Austauschs, von der beide Seiten profitieren könnten. Und er endet mit einem Lob an die deutschen Vertreter, dass sich inmitten der Aufarbeitung der eigenen Kolonialgeschichte vielleicht nur einen Moment fast zu groß anfühlte. Außenminister Zubairo Dada.
As we are all aware, today's ceremony is the culmination of a journey Wie wir alle wissen, ist der heutige Tag der Höhepunkt einer Reise, die vor Jahren begann. Eine Reise, die heute dank des schönen Ambientes und der lächelnden Gesichter so rosig erscheint, deren Weg aber voller Verletzungen ist. Nichtsdestotrotz haben einige Menschen diesen Tag ermöglicht und Wirklichkeit werden lassen. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Sie sind in der Tat Verfechter von Gerechtigkeit und Fairness.
I want to say a very big thank you to all of you. You are in fact champions of justice.
Deutlich wurde in allen Einlassungen, es geht nicht nur um vermisste Kunstobjekte, die schnellstmöglich nach Hause gebracht werden sollen. Das Ziel ist auch eine langfristige Kooperation. Die Absichtserklärung besagt, dass beide Seiten die bedingungslose Rückgabe der Bronzen unterstützen. Ebenso wird aber der gemeinsame Wille zur Zusammenarbeit und Forschung bekräftigt. Der Kulturminister Nigerias, Lai Mohammed, beschreibt das so.
Let me state here that is that this is a win-win situation.
Lassen Sie mich festhalten, dass das eine Win-Win-Situation für beide Seiten ist. Die National Commission for Museums and Monuments of Nigeria arbeitet bereits an einer Einigung mit deutschen Museen, die sicherstellen wird, dass sich Kunstliebhaber in Deutschland weiterhin an diesen antiken Objekten erfreuen können.
Zunächst aber ist mit der Erklärung die Grundlage dafür gelegt, dass die 5 größten Museen Deutschlands, das Hamburger Museum am Roten Baum, das Ethnologische Museum in Berlin, das Kölner Rautenstraße, Strauch-Jost-Museum, die Völkerkunde-Museen in Leipzig und Dresden und das Stuttgarter Lindenmuseum als bisherige Eigentümer der Objekte mit den nigerianischen Partnern nun die weiteren Schritte zur Rückgabe vereinbaren können oder zur Umwandlung in Leihgaben. Und noch etwas anderes beginnt mit dieser Vereinbarung.
Wir beginnen uns mit diesem Tag zu beschäftigen, mit Sklaverei, mit kolonialem Unrecht, mit Rassismus,
sagte die Kulturstaatsministerin Claudia Roth.
Und ich glaube, damit ist nicht nur etwas, was passiert, etwas, was wichtig für uns ist, sondern es ist eine ausgestreckte Hand, ein Dankeschön an Nigeria, an Benin, die uns die Hand gegeben haben und die uns vertraut haben, dass mit diesem Tag heute eine neue Beziehung möglich ist, eine Beziehung, die in die Zukunft reicht.
Eine neue, alte Beziehung ist auch möglich zu 2 Bronzen, die symbolisch bereits heute zurückgegeben wurden. Der Gedenkkopf eines Königs und eine Reliefplatte, die einen König mit 4 Begleitern zeigt. Beides befand sich zuvor in der Sammlung des Ethnologischen Museums der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Ob beide nach Hause reisen oder doch noch weiterhin in Berlin anzuschauen sind? Die zumindest bis jetzt gegenseitig sehr wohlwollende Absichtserklärung macht alles möglich und könnte die Grundlage für eine neue Form des Kunstaustauschs sein.
Christine Watti war beim Festakt zur Rückgabeerklärung der Benin-Bronzen heute in Berlin. Seit er die Berliner Volksbühne leitet, hat René Polisch nicht mehr nur gute Kritiken bekommen. Vielleicht ist das heute mal wieder anders, denn er hat ein paar Straßen weiter am Deutschen Theater sein neues Stück in Szene gesetzt, unter anderem mit der großen Sophie Reuss.
Was ist passiert?
Naja, das ist ziemlich komplex.
Na los, vorwärts!
Also, ich glaube, ich hatte mein Sakko über die Stuhllehne gehängt und das hatte Metallknöpfe. Und ein elektrischer Impuls, der zwischen den gebratenen Knöpfen und dem Kleistron hin und her...
Darf ich Ihnen vielleicht eine Tasse Kaffee anbieten?
Nein, danke.
Hör mal, ich sagte doch, du sollst Ihnen keinen Kaffee anbieten. Würdest jemandem anzubieten, eine Tasse Kaffee zusammen zu trinken, bedeutet, dass du Sex mit ihm haben willst.
Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich Sie jetzt küsse?
Wird es denn sehr wehtun?
Nicht auf die Art, wie ich es tue.
Liebe einfach außerirdisch, heißt das neue Stück von Volksbühnenintendant René Polisch, der das aber nicht am eigenen Haus gezeigt hat, sondern am Deutschen Theater. Peter Klaus war für uns dabei. Ist das nicht so ein bisschen merkwürdig, so bei der Konkurrenz zu arbeiten, mal vorneweg gefragt?
Ich empfinde das auch tatsächlich als merkwürdig. Man muss aber sagen, er hatte Verpflichtungen am Deutschen Theater, hätte er natürlich absagen können. Er ist sie eingegangen, er hat sie erfüllt. Ich hoffe, dass das in der nächsten Spielzeit anders aussieht und er sich auf seine Intendantenrolle konzentriert. Ich glaube, da hat er eine Menge zu tun an der Volksbühne.
Aber jetzt gucken wir aufs Deutsche Theater, wo eben heute diese Uraufführung war. Liebe einfach außerirdisch klingt für mich so nach den Grundthemen von René Polisch. Der hatte immer irgendwie viel mit Liebe, Sex, Ausbeutung beschäftigt. Um was geht's da? Wie kommen die Außerirdischen da rein?
Ja, um was es wirklich geht, kann ich gar nicht sagen, weil ich diesen Abend einfach nur als unterirdisch empfunden habe. Wir haben Rock'n'Roll und Pop und Nonsens, das alles leider ohne Geist. Wir haben 2 Frauenfiguren, Die behaupten von sich, dass sie Aliens seien, die ein Wissenschaftler in einem abgelegenen Turm, Achtung, Phallus-Symbol, haust, besuchen, beehren und immer zu Kaffee anbieten, weil Kaffee steht hier für Sex. Und dabei kommt am Ende gar nichts raus. Und das hat mich vor allem geärgert. Das Ganze hat so eine Attitüde. Hier sind ganz tolle Künstlerinnen und Künstler. Wir sind der Nabel der Welt. Aber die Welt selbst interessiert uns eigentlich nicht. Ich fand es einen hochärgerlichen Abend.
Aber was meinen Sie, wir sind hier die Künstler, dass so aufs Theater sein und Künstler sein reflektiert wird, das ist ja bei Polish eigentlich schon immer so.
Aber es ist hier nur noch die Selbstreflexion voller Eitelkeit und dann auch noch ein Rückgriff auf ganz alte Zeiten. Ein bisschen hatte ich so den Eindruck, wir haben hier Castorf für Arme, ein wenig Sahnetörtchen, ein bisschen Video, ein bisschen Kunstnebel, viel Gehampel und Geschrei, aber es führt zu nichts. Ich habe keinerlei Auseinandersetzung mit der Welt oder auch mit der Kunst erlebt. Ja, da wird dann von Sophie Reuss beispielsweise das Publikum im zweiten Rang, die Kinder des Olymp, angesprochen, in den Himmel gehoben und die im Parkett, die teuren Karten haben, über die wird sich lustig gemacht. Aber es führt zu nichts. Ich weiß nicht, was das soll. Sophie Reuss, sprechtechnisch virtuos, sie kann laut, leise in einer halben Sekunde wechseln, grellzart. Tristan Pütter ist Artist, wenn es darum geht, diverse Männerklischees sekundenhaft vorzuführen, abzuhaken, vom Wurm bis zum Macho, Klein Dovi auf Rollerbeinchen bis Geistesgröße. Aber mehr ist dann schon nicht eingefallen für die Schauspielerinnen und Schauspieler. Da ist dann noch Kot Bong-Yong. Sie aber ist von René Polish auf die Rolle einer Stichwortgeberin reduziert worden. Da passiert dann gar nichts mehr, keine Ausstrahlung. Damit mich niemand falsch versteht, ich liebe Nonsens, wenn der intelligent ist, wenn ich dahinter ein Flirren spüre, wenn ich dahinter spüre, ich will mich auf ungewöhnlichen Wegen mit der Welt auseinandersetzen. Nein, das war eine Probe für Kinderkarneval, der in Köln am Rhein, und ich liebe den Karneval, ausgebuht worden wäre.
Also von dem berühmten Diskurstheater von René Polish, der sich ja auch oft mit Sachbuchtexten, mit Theorie, mit Philosophie auseinandergesetzt hat, haben Sie da gar nichts mehr aufspüren können?
Gar nichts. Ein bisschen Raumschiff Enterprise, ein wenig im Treppenhaus ist eine berühmte Aufführung des Ohnsorg-Theaters aus den 1960er Jahren. Wird ein bisschen zitiert, wird ein bisschen durch den Kakao gezogen, führt nur eben zu nichts, wird nicht zusammengeführt, wird nicht auf eine neue Ebene geführt. Ich habe auch keine zweite Ebene entdecken können. Ich hatte das Gefühl, ja, eben dieses unangenehme Gefühl, da sind Künstlerinnen und Künstler, die sich für so wichtig halten, dass sie meinen, es ist ganz egal, was sie machen. Hauptsache, sie kommen raus, sind zu sehen, sind zu hören. Mir ist das zu wenig. Ich will gern zugeben, es waren viele Fans ganz offensichtlich von Polish da. Es war ein deutlich jüngeres Premierenpublikum als sonst im deutschen Theater. Und da musste Sophie Reuss nur mit der Wimper zucken. Und es wurde gekrischen und geklatscht und gejubelt. Konnte ich auch nicht nachvollziehen.
Sie ist aber auch toll. Also ich schaue mir sie auch gerne an.
Ja, aber ich finde, dass da die Gefahr ist, dass sie missbraucht wird. Ich würde Sophie Reuss raten, sich einen Regisseur zu suchen, einen Autor. Polish hat das ja auch geschrieben und zu Papier gebracht, der mehr von ihr verlangt, als das Übliche abzuspulen. Hier hat sie abgespult. Das finde ich auch arg dünn.
Also überhaupt nicht begeistert ist Peter Klaus von der Uraufführung Liebe einfach außerirdisch, so heißt das neue Stück von René Polish, zu sehen am Deutschen Theater Berlin. Und die nächste Vorstellung, die ist am nächsten Donnerstag, den 7. Juli.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Christian Neugebauer.
Kritiker sehen einen weiteren Schlag gegen die unabhängige russische Kulturszene. Das von Starregisseur Kirill Serebrennikov gegründete Gogol-Zentrum hat seine Arbeit eingestellt. Das schrieb Serebrennikov, der sich selbst bereits im Ausland befindet, bei Instagram. Die Kulturabteilung der Stadt Moskau widerspricht. Marta Wilczynski.
Die Nachricht, dass jetzt aber Schluss sein soll, hatte die russische Kunst- und Kulturszene erschüttert. Die Kulturabteilung der Stadt Moskau versicherte, dass nicht das Theater schließe, sondern lediglich Direktion und künstlerische Leitung ausgewechselt würden. Für viele macht das aber keinen Unterschied. Neuer Kopf des Theaters soll Anton Jakovlev werden, der als linientreu gilt.
Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, fordert eine organisatorische Neuausrichtung der wegen antisemitischer Darstellungen in die Kritik geratenen Documenta. Die Frage sei, wie eine internationale Großausstellung im 21. Jahrhundert geführt werden müsse, um erfolgreich zu sein. Das sagte Zimmermann der Neuen Osnabrücker Zeitung. Er finde es notwendig, dass Bund, Land und Kommune bei dieser Aufgabe zusammenwirkten. Die Institution Documenta sei massivst beschädigt. Der Skandal um antisemitische Bilder der indonesischen Künstlergruppe Taring Padi bedeute einen massiven Kontrollverlust. Nun müsse es darum gehen, dass die Verantwortlichen der Kunstschau aktiv den Dialog betrieben. Tagestouristen in Venedig müssen ab dem nächsten Jahr Eintrittskarten für ihren Besuch der Lagunenstadt kaufen. Mit der ab 16. Januar geltenden Regel sollen die Gästeströme geregelt werden. Elisabeth Pongratz.
Ab August will Venedig das neue System auf dem städtischen Portal Venezia Unica freischalten. Wer im kommenden Jahr an den Zugängen zum historischen Zentrum ohne einen Nachweis erwischt wird, muss eine Strafe bezahlen. Bereits jetzt überwacht Venedig die Touristenströme mit einem speziellen Kontrollsystem. Mit Hilfe von Überwachungskameras, Zählgeräten an Brücken und Kanälen und einer anonymisierten Handyortung kann Venedig feststellen, wie viele Menschen sich in der Stadt aufhalten und wie viele sie abends wieder verlassen.
Die UN-Kulturorganisation UNESCO hat die ukrainische Kultur des Borschtkochens auf ihre Liste des bedrohten Kulturerbes gesetzt. Zur Begründung verwies das Welterbekomitee auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und dessen negative Auswirkungen auf die Tradition. In der Ukraine gilt der Rote-Bete-Eintopf Borscht als Nationalgericht. Er ist aber auch in Russland und anderen früheren Sowjetrepubliken sowie Polen weit verbreitet.
Der Isenheimer Altar ist ein wirkliches Meisterwerk religiöser Kunst. Die Altartafeln wurden von Matthias Grünewald gemalt, die Skulpturen von Niklaus von Hagenau geschnitzt. Und 500 Jahre nach seiner Erschaffung wurde der monumentale Altar jetzt grundlegend restauriert, größtenteils vor Ort unter den Augen der Besucher. Jetzt ist das Prachtstück fertig geworden und Marie-Dominik Wetzel durfte es schon sehen.
Das Unterlindenmuseum Colmar spricht von einer Renaissance, also einer Wiedergeburt des Isenheimer Altars. Und tatsächlich sieht man dieses spätgotische Meisterwerk von Matthias Grünewald jetzt, wo es wieder in seiner vollen Pracht erstrahlt, mit ganz anderen Augen. Die Direktorin des Unterlindenmuseums, Ponchika de Pape, hat in den letzten 4 Jahren jeden Tag die Fortschritte der Restaurierungsarbeiten verfolgt und staunte immer mehr, wie sehr sich der Altar veränderte. Als erstes überraschen die Kontraste der Farben. Vor der Restaurierung war alles mit einem gelblich-braunen Firnis überzogen. Jetzt sieht man auf einmal die feinen Nuancen und die Farben haben wieder ihre enorme Leuchtkraft zurückbekommen. Zum Beispiel bei der Kreuzigungsgruppe, da sehen wir ganz links den heiligen Sebastian mit einem orange-roten Tuch, dann Johannes den Täufer in einem dunkelroten Mantel und weiter rechts den heiligen Antonius mit einem bordeauxfarbenen Umhang mit hellrosa Lichtreflexen. Vor der Restaurierung sahen alle Rottöne irgendwie orange aus. Dieser Kontrast der Farben ist neu. Um diese Farbigkeit herauszuarbeiten, hat das französische Restauratorenteam erst einmal mit größter Vorsicht und Sorgfalt mehrere alte Firnisschichten mit Wattestäbchen abgetragen. Und dabei kamen immer wieder Überraschungen zum Vorschein. Kleine Details, wie zum Beispiel fein gezeichnete Pflanzen, die bisher in einer dunkelbraunen Ecke gar nicht zu sehen waren, oder eine sprudelnde Quelle mit perlenden Wassertropfen. Mit am auffälligsten sind die Veränderungen bei den Hauttönen der menschlichen Figuren. Früher hatte nicht nur das Jesuskind ein etwas gelbliches Gesicht. Die Restauratorin Cornelia Tschone erzählt voller Ehrfurcht von der Meisterschaft des Künstlers Matthias Grünewald. Die Tiefe und Vielschichtigkeit seiner Schwarztöne sind außergewöhnlich und haben mich vielleicht am meisten beeindruckt. Der Hintergrund der Kreuzigungsszene erschien vor unserer Restaurierungsarbeit einfach nur in einem dreckigen Schwarz. Aber jetzt sieht man, mit wie vielen unterschiedlichen Farbpigmenten Grünewald gearbeitet hat. Das geht ins Blau, ins Grün, ins Gelb. Die Künstler des 16. Jahrhunderts hatten ein enormes Wissen über die Zubereitung von Farben. Wir hatten echte Probleme, diese Farbnuancen überhaupt zu treffen, für die Retuschen, die wir an manchen Stellen machen mussten. Aber ich denke, am Ende sind wir dem, was Grünewald damals geschaffen hat, ziemlich nahe gekommen. Doch nicht nur die Gemälde der Altartafeln wurden restauriert, auch die Holzrahmen drumherum. Und dabei hat man festgestellt, dass sie ursprünglich so angemalt waren, dass sie wie aus Marmor wirkten. Und nicht nur das, sie korrespondieren mit den jeweiligen Bildinhalten. So laufen Linien aus den Gemälden dann in der gemalten Marmormaserung des Rahmens weiter. An anderer Stelle scheint es so, als ob das weiße Kleid von Maria helle Lichtreflexe auf den Rahmen werfen würde. Überhaupt kamen bei der Restaurierung immer wieder neue Lichtquellen in den Gemälden zum Vorschein, die wie Spotlights einzelne Gesichter oder andere Details hervorheben. Das ist wirklich verrückt. So etwas habe ich noch nirgendwo gesehen. Und das waren echte Überraschungen bei der Restaurierung. Grünewald hat ein Gesamtkunstwerk geschaffen, das uns alle staunen lässt. Auch die Holzskulpturen von Niklaus von Hagenau aus dem Mittelschrein des Altars, die wir zuerst gar nicht so beachtet haben, auch sie wurden farblich den Altarbildern angepasst. Da greift alles zusammen. Der Isenheimer Altar ist wirklich ein faszinierendes Gesamtkunstwerk, geradezu magisch. Alles an dieser Geschichte ist magisch.
Der magische Isenheimer Altar. Marie-Dominik Wetzel hat ihn sich in seiner neuen Pracht in Colmar im Museum Unterlinden schon angesehen. Mit Schauspielprominenz und einem Klassiker der Weltliteratur wollen die Bad Hersfelder Festspiele offenbar in neuem Glanze strahlen. Der Schauspieler Richie Müller, den viele aus dem Stuttgarter Tatort kennen dürften, spielt den düsteren Erzdiakon Claude Frollo aus Victor Hugos Roman Notre-Dame de Paris.
Meine Aufgabe ist es jetzt eben, den Claude Frollo nicht als Mörder rüberkommen zu lassen, sondern als ambivalente Figur, die auch mal als Kind in der Wiege lag und alle sagten, ist der süß. Das ist ja immer das Fatale, dass man nicht weiß, was aus den Menschen wird und dass er nicht nur als böse rüberkommt, dass man irgendwie versucht, ihn zu verstehen, weil er ist verzweifelt. Er würde gerne und darf nicht und das ist ja eigentlich auch ein Thema bei uns in der Realität.
Richie Müller über seine Rolle in Notre Dame bei den Bad Hersfelder Festspielen. Heute war die Eröffnungspremiere, beziehungsweise sie ist immer noch im Gang und unser Kritiker Michael Lages hat sich rausgeschlichen, um uns zu erzählen, war das denn jetzt schade, dass sie rausgehen musste oder waren sie froh, endlich rauszukommen?
Das ist ja nun echt eine Gewissensfrage. Also ich ärgere mich nicht, dass diese Vorstellung so lange gedauert hat, dass ich raus musste, weil sie hat mich im ersten Teil teilweise wirklich in ihrer Empfindungslosigkeit ein bisschen schockiert. Ich bin wirklich keiner, der dazu neigt, Political Correctness einzufordern. Aber wie hier mit einem Stoff von 1831, da hat Victor Hugo es geschrieben, über ja frühe Neuzeit, spätes 15. Jahrhundert, zum Beispiel über die Zigeunerfrage, das Wort darf man eigentlich gar nicht mehr benutzen, umgegangen wird, ohne dass irgendeine Form von Reflexion über die Zeit dazwischen stattfindet. Das fand ich schon ziemlich schockierend. Also wenn die Political Correctness Polizei heute drin gewesen wäre, die hätte eine Menge zu notieren gehabt. Ich finde es ein bisschen fahrlässig, wenn man alte Stoffe, wirklich alte Stoffe, so völlig unreflektiert und nicht unbedingt ungefiltert. Um Filter geht es nicht. Es geht um Bewusstsein dessen, was man mit Geschichten erzählt und was man mit Geschichten für Klischees bedient. Und das ist an diesem Abend wirklich in einer Art und Weise fahrlässig, wie ich das wirklich lange nicht mehr gesehen habe.
Aber jetzt ist ja diese Geschichte von Quasimodo und Esmeralda sehr, sehr bekannt. Da hätte man ja durchaus auch so ein Vorwissen beim Publikum voraussetzen können. Wird das einfach so eins zu eins erzählt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, es wird ziemlich eins zu eins erzählt. Wobei diese Begegnung der beiden Ausgestoßenen, also der Tänzerin von der Straße, dieser wunderschönen Esmeralda und diesem wunderhässlichen Quasimodo aus den Türmen von Notre Dame, das ist ja sozusagen es bleibt auch dann berührend, wenn im Rest des Abends, im Rest der Vorstellung alle Klischees über fahrendes Volk bedient werden, die sich wirklich gewaschen haben. Nein, die Geschichte bleibt, wie sie ist. Sie wird relativ geradeaus erzählt, obwohl es eine Bearbeitung ist, die der Intendant Jörn Hinkel und ein sehr rühmenswerter Dramaturg Tilman Rabke gemeinsam erstellt haben. Aber sie kommen tatsächlich über das Erzählen der Basisgeschichte nicht wirklich hinaus. Das ist ein Abend, der tatsächlich die Geschichte erzählt, ja, der aber nie an den Punkt kommt, wo man anfängt zu reflektieren, vielleicht am ehesten noch tatsächlich bei diesem Domherrn Frollo, der gern lieben würde, aber die Kirche erlaubt es ihm nicht und sein Glaube erlaubt es ihm nicht und das gute Benehmen eines Patriarchen in der Kirche erlaubt es ihm auch nicht und der darf nicht und will und deswegen wird er auch zum Mörder. Da kann man Psychologie ein bisschen in den Anschlag bringen, aber im Rest der wirklich sehr vielköpfigen Besetzung und im Verlauf der Handlung gar nicht. Da wird einfach tatsächlich versucht, der Geschichte ein bisschen auf der Spur zu bleiben, aber in einer Art und Weise auch sprachlich, die dem großen Stoff, dem großen Roman wirklich überhaupt nicht gerecht wird.
Wie schaut das Ganze denn aus in der Stiftsruine? Da waren ja Spezialeffekte und 3D angekündigt. War das denn irgendwie einigermaßen spektakulär?
Nach der Pause, deswegen war es gut, dass ich nochmal drin war, kommt tatsächlich das zum Einsatz, was vorher so sehr gerühmt worden ist. Mapping heißt das. Das ist auch nichts anderes als eine Art und Weise, eine neue und wahrscheinlich computerisch hochtechnisierte auf Mauern, in dem Fall auf die Stiftsruinenmauern, zu projizieren. In dem Fall so fast eine ganze Innenansicht von Notre-Dame de Paris, aber auch so Details und so, das ist sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, was daran so sehr viel besser ist als bei der normalen Overhead-Projektor-Projektion. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen. Das sieht man dann auch und das ist auch sehr schön. Und diese Stiftsruine ist natürlich immer ein Ereignis, weil es diesen tiefen Raum, den alten Schiffs, das Kirchenschiff in die Tiefe gibt, das man auch toll ausleuchten kann. Und das ist natürlich, deswegen kann ich auch gut verstehen, dass Hinkel und Rabke auf die Idee gekommen sind, ausgerechnet Notre Dame in ihrer Stiftsruine zu machen. Aber das ist das Risiko bei Geschichten, die tatsächlich aus großen Romanen heraus destilliert werden, dass sie eben auch sozusagen den großen, wie soll man sagen, die Pranke des Romanschriftstellers auch im Theater brauchen. Das geht nicht so einfach im Theater. Das wird noch bei moderneren versuchen wir das immer noch viel, viel schlimmer und manchmal klappt es und manchmal klappt es eben gar nicht. In diesem Fall klappt es einfach überhaupt nicht, weil der Roman seine Kraft nicht entfalten kann und die bräuchte man, damit es auf der Theaterbühne eine aufregende Vorstellung wird. Ansonsten werden viele sozusagen so Requisitentürme rein und raus und auseinander und zusammengeschoben und das sind dann die Stockwerke von Notre Dame de Paris, in dem Quasimodo auf und ab klettern kann und auch alle anderen. Das ist alles als illusionistische Vorstellung eindrucksvoll und deswegen wird es auch so gemacht. Aber mehr als tatsächlich nur diesen Eindruck zu schinden einer großen historischen Beschwörung, da kommt der Text einfach nicht mit.
Und die Promis reißen es auch nicht raus.
Richie Müller kommt nach einer halben Stunde tatsächlich erst vor. Und die Parts, wo tatsächlich dieser Erzbischof, nennen wir ihn jetzt mal, tatsächlich sich selbst zu reflektieren beginnt, die sind am Ende des ersten und am Beginn des zweiten Teils. Und bis dahin ist er einfach nur so ein dunkler Schatten, der eigentlich durchs Bühnenbild geht. Und der Roman hat auch so fürchterlich viele Hauptfiguren. Esmeralda, diesen Erzbischof und den Quasimodo in seinen Türmen und einen Schriftsteller, der ein Stück schreiben will. Es kommt nicht wirklich dazu, dass man den Darstellerinnen und Darstellern, die sich wirklich redlich Mühe geben und auf dieser Riesenbühne auch mächtig zu rennen haben, denen wirklich spielerisch und intellektuell und reflektierend auf die Spur zu kommen. Das funktioniert leider gar nicht.
Michael Lages, auch nicht begeistert über die Eröffnungspremiere der Bad Hersfelder Festspiele. Notre Dame de Paris wird dort gezeigt, zum nächsten Mal an diesem Sonntag und dann bis zum 27. August. Und damit sind wir beim Blick in die Feuilletons heute mit Arno Orzesek.
Über die Abrüstung der Männlichkeit sinniert in der Neunzürcher Zeitung der emeritierte Soziologe Walter Holstein. Woher der Wind weht, offenbart bereits die Unterzeile. Heute wären jene virilen Qualitäten gefragt, die man Knaben nicht mehr zugesteht. Gut möglich, dass jetzt einige unter ihnen in den Verdachtsmodus wechseln. Klagt da etwa ein alter weißer Mann über die Verdrängung der Cis-Männlichkeit? Ja, so ist es. Und Holstein unterfüttert seine Klage mit Beispielen, etwa diesem. Vor einiger Zeit war in einer großen deutschen Sonntagszeitung die Beschwerde einer Berliner Mutter über die Schulerfahrungen ihres 6-jährigen Sohnes zu lesen. Sie hat beschrieben, dass die Knaben im Fach Deutsch Bienengeschichten lesen, im Kunstunterricht Schmetterlinge malen und beim Sport Schleiertänze aufführen. Da die Jungen dann ihren Unmut kundtaten, seien sie ständig im Sozialraum gelandet bzw. mit Schulverweisen nach Hause gekommen. Laut dem NZZ-Autor Holstein ist der Fall repräsentativ und umso größer seine Sorge. So drohen mit der Dekonstruktion der traditionellen Männlichkeit eben auch jene Qualitäten verloren zu gehen, die für die Aufrechterhaltung und Verteidigung unseres Gemeinwesens unerlässlich sind. Risikobereitschaft, Kampfeswillen, Wehrhaftigkeit und die Zurückstellung eigener Bedürfnisse zugunsten gesellschaftlicher Notwendigkeiten. Es gibt eine Männlichkeit jenseits von Putins Peinlichkeiten und diese gilt es wieder anzuerkennen. Andernfalls werden Männer à la Putin bald überall die Vormacht erringen. Apropos Putin. Unter der Überschrift »Zar Putin, der Große« sinniert der Historiker Christopher Clark in der Süddeutschen Zeitung über Sinn und Unsinn geschichtlicher Referenzen in Zeiten des Ukraine-Krieges. Clark rät von 1:1-Vergleichen nach dem Muster »Putin gleicht Hitler« oder »2022 gleicht 1914« wegzukommen. Diese Gleichsetzungen sind leicht verständlich, führen aber fast immer in eine Sackgasse. Die heutige Krise ähnelt nicht der vom Sommer 1914. Es gibt heute keine binäre kontinentale Bündnisstruktur der Großmächte. Russland ist in Europa isoliert. Die ganze Balkanproblematik der Juli-Krise findet hier kein Echo. Wir sollten uns also nicht von bestimmten historischen Episoden in den Bann ziehen lassen, warnt der Geschichtslehrer Clark in der SZ. Der böse Bube des Westens, Donald Trump, ist nicht mehr im Amt, anders als die von ihm installierten Richter am obersten Gerichtshof der USA. Und die handeln gegen den Willen des Volkes, wie es ebenfalls in der SZ heißt. Gegen die amerikanische Nachrichtenlage lesen sich Margaret Atwoods Romane inzwischen wie ein Bändchen Honey und Nanny, meint Adrian Kreie. Die konservative Mehrheit des obersten Gerichts der USA lässt ja auch fast nichts aus. Das Recht auf Abtreibung ist also abgeschafft, bundesweiter Seuchenschutz eingeschränkt. Die Befugnisse der Umweltbehörde eingeschränkt, Waffengesetze und die Trennung von Kirche und Staat aufgeweicht. Der radikalste der radikalen Richter, Clarence Thomas, deutete auch schon an, dass Schwulenehe, gleichgeschlechtliche Beziehungen und das Recht auf Verhütungsmittel keineswegs Rechte seien, die von der Verfassung geschützt würden. Von Männern, die Mist machen, zu Billie Eilish, die Musik macht, jüngst auch auf einem Konzert in Berlin. Für die Tageszeitung ist Eilish nicht nur das Idol der Generation Z, Geburtsjahrgang 1995 FF, sondern auch deren Stimme, meint Ruth Lang-Fuentes. Zu einer Gen-Z-Party gehört auch eine Portion Awareness. Mitten im Konzert also ein krasser Break. Eilish möchte, dass alle innehalten. I want you to close your eyes, raunt sie ins Mikro. Relax. Denkt an das, wofür ihr dankbar seid. Vergesst eure Sorgen. Augen schließen und achtsam sein, mitten auf einem Popkonzert, funktioniert. Eile spricht natürlich auch die großen Themen der Gen Z an. We need to do a better job supporting our planet, sagt sie. Dann kündigt sie das vorletzte Lied an. Bad Guy. Und schon werden fette Autos eingeblendet. Womit wir wieder am Anfang wären, bei virilen Qualitäten und so. Aber unsere Zeit ist um. Was übrigens beweist, dass eine bestimmte Überschrift in der SZ inhaltlich Mumpitz ist. Sie lautet: Die Zeit vergeht nicht,
sagte Arno Ozesek mit Blick in die Feuilletons. Eine gute Nacht wünscht Ihnen Andrea Gerg.